Präsidentin, die ehemalige
Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten. Politischen Schaden für Österreich. Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 29. Dezember, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet, aber heute wieder aus der Zarenstadt St. Petersburg, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Guten Morgen, lieber Fabio von Witzleben, und einen wunderbaren guten Morgen, Sonntag, all unseren Zuhörern.
Ja, zunächst wünsche auch ich all unseren Zuhörern frohe und besinnliche Weihnachtsfeiertage. Ich hoffe, Sie genießen die Zeit mit Ihrer Familie und Ihren Liebsten. Und ja, Frau Kneißl, heute ist eine ganz besondere Folge, denn es ist nicht nur Weihnachten und heute die letzte Podcast-Folge in diesem Jahr. Es ist auch ein Jubiläum, denn wir zeichnen heute unsere 100. Folge gemeinsam auf. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, am 5. Februar 2023 ging unsere erste Sendung online. Seitdem sind jetzt 100 weitere dazugekommen. Ja, Frau Kneißl, unser Podcast freut sich über ein immer größer werdendes Publikum. Zahlreiche Hörer freuen sich jeden Sonntag, Woche für Woche auf unsere geopolitischen Einschätzungen, auf Ihre geopolitischen Analysen. Frau Kneißl, wie blicken Sie auf 100 Folgen Unipolar, Multipolar? Was nehmen Sie mit für Ihren Alltag und Ihr Leben in Russland durch unseren Podcast?
Ja, ich erinnere mich, dass wir begannen in einem kleinen Dorf im Libanon, wo ich damals noch lebte. Und wir setzten damals den Akzent immer wieder auf die Situation in Beirut, in den Nachbarstaaten. Und es war, obwohl es eigentlich erst 2 Jahre her ist, es war doch eine andere Epoche, geopolitisch gesprochen, menschlich in meinem Leben. Und ich hätte damals nicht gedacht, dass ich eines Tages in St. Petersburg arbeiten würde, dass ich ein kleines Dorf in der russischen Pampa finden würde, wo ich mir ein Zuhause aufbauen kann. Und vor allem, ich habe zu keinem Zeitpunkt diesen Horror erwartet mit dem gegenwärtigen Land wie der Libanon, aber die Palästinenser, wo auch immer, ob im Gaza, ob in der Westbank konfrontiert sind, und mit all den anderen Turbulenzen. Also 100 Folgen, Unipolar, Multipolar. Wir sehen zum einen eine Fragmentierung der Welt, die so stattfindet. Zum anderen natürlich auch eine geopolitische Neuordnung, ob jetzt im größeren Raum von BRICS oder vielleicht auch was weiterhin unter dem Vorzeichen der chinesischen Seidenstraßenpolitik erfolgt. Also die Welt dreht sich, und in diesen 100 Folgen waren wir Zeitzeugen, Ohrenzeugen, gewaltige Veränderungen, die uns wahrscheinlich in all ihren Auswirkungen noch gar nicht so klar sind.
Mhm. Ja, und Sie haben es jetzt eben schon angesprochen. In der ersten Folge waren Sie mir noch im Libanon in einem kleinen Dorf zugeschaltet. Jetzt sind Sie aktuell wieder an der Universität in St. Petersburg. Und Frau Kneißl, bevor wir jetzt heute mit unserem mit Spannung erwarteten Jahresrückblick beginnen und die wichtigsten geopolitischen Ereignisse dieses Jahres besprechen, zunächst mal, was machen Sie jetzt gegenwärtig in St. Petersburg? Was erwartet Sie dort noch, und wie ist es wieder in dieser pulsierenden europäischen, könnte man ja schon fast sagen, russischen Großstadt zu sein?
Ja, also an so regnerischen Tagen wie in dieser Woche habe ich manchmal das Gefühl, ich befinde mich in einer Stadt, die sehr britisch geprägt ist. Und das ist sie auch teilweise von der Architektur. Und ich muss immer wieder schmunzeln, wenn ich mit den Hunden im Park spaziere. Die Vorliebe der St. Petersburger für englische Hunderassen, also was ich hier an Corgis und britischen Bulldogs und anderen britischen Settern und Jagdhunden und Pointers und so weiter finde, ich habe diese vielen Hunderassen und diese vielen englischen Hunderassen in keiner anderen Stadt erlebt. Wahrscheinlich gibt es in der Dichte nur in Großbritannien. Und St. Petersburg im Regen erscheint mir dann eben manchmal very British. Es wurde hier auch vor vielen Jahren einmal eine sowjetische Verfilmung von Sherlock Holmes gemacht, die genial ist. Ja, also für Filmfans, Cinephilen kann ich nur vorschlagen, auf YouTube die mit guten Untertiteln ausgestatteten sowjetischen Sherlock Holmes zu sehen, die in St. Petersburg gedreht wurden. Und wohl aus guten Gründen, denn ein gewisser britischer Lifestyle und viel Europa ist hier wirklich nicht nur in der Architektur, die wiederum italienisch und französisch geprägt ist, aber es ist viel, viel europäische Lebensart hier und die Teekultur, die hier viel, viel besser ist, als ich sie aus Europa kenne. Und in dieser intensiven Woche des Arbeitens war ich auch mit einem kleinen Buben, den ich als Gast mitgebracht habe, im Zirkus. Und heute Abend schauen wir uns den Nussknacker an. Das war immer mein großer Traum. Also ich sehe jetzt zum ersten Mal in meinem Leben auch den Nussknacker, nicht im Mariinsky, sondern im Michalowski-Theater. Und daher Europa. Ich sage immer eine europäische Naturreservatstimmung, weil es ist wirklich besonders bewegend zu sehen, wie Eltern, oftmals Großeltern mit ihren Kleinen, die dann sehr, sehr schön aufgeputzt sind, die Mädchen mit Schleifen im Haar, die Buben mit einer kleinen Fliege, gehen also dann wirklich voller Erwartung und weihnachtlicher Neujahrsvorfreude ins Theater und man genießt gemeinsam Nussknacker und genau das mache ich heute Abend eben auch. Ich habe von meinen Kollegen eingeladen in den Nussknacker und für mich ist es eine Premiere. Viele haben das Kind schon gesehen, aber alle haben ein Glänzen in den Augen und freuen sich auf einen Ballettabend.
Mhm. Aber Frau Kneißl, wenn ich da jetzt nochmal nachhaken darf, so nach Weihnachten hört sich das jetzt nicht wirklich bei Ihnen an, oder?
Nein, man wünscht sich hier auch, das ist ja das Interessante, ich habe mich da ziemlich rasch dran gewöhnt, aber man wünscht sich in Russland zuerst ein gutes neues Jahr und dann in den Grußkarten ist immer Weihnachten, weil Weihnachten ist 6. 7. Januar, aber das neue Jahr ist zuerst. Wir haben hier zwar rund um Jolkis, also Weihnachtsbäume aufgestellt, es ist auch wirklich genug US-amerikanische Weihnachtssong von White Christmas und was auch immer. Last Christmas, also das dröhnt in so mancher Radiostation, hört man das. Aber es ist zuerst Väterchen Frost in der Neujahrsnacht, der also die Kinder beschenkt. Und das Neujahr ist das größere Fest. Das hat teilweise vielleicht auch, so hat man mir das erklärt, mit der sowjetischen Tradition zu tun, dass eben das christliche Weihnachten, das orthodoxe Weihnachten, das immer später war, aber in den Hintergrund gedrängt wurde. Und das neue Jahr ist das viel größere Fest. Das ist wirklich mit Abstand die wichtigste Festivität. Und in allen Büros sind also noch ein großes Bienensummen. Alle sind sehr, sehr intensiv unterwegs. Hektisch würde ich nicht sagen, weil Hektik ist nicht eine Eigenart der Russen und schon gar nicht in St. Petersburg. Da ist alles immer ein Stück gemütlicher. Aber man macht alle Wege, man versucht noch alles in den Büros abzuschließen, was eben möglich ist, um dann nach dem 31.12. das neue Jahr zu beginnen im Familienkreis. Und es haben alle frei. Also man muss nicht Urlaubstage nehmen, sondern es ist ein allgemeine bundesweite Ferien, die dann bis zum 8., 9. Januar gehen. Hängt davon ab, wie dann die jeweilige Verwaltung handhabt. Aber an der Uni ist alles zu und man muss sozusagen nicht Urlaub nehmen, sondern man hat 8, 9 Tage frei. Und 6. 7. Januar ist dann das orthodoxe Weihnachten. Ich werde bei uns in die Messe gehen. Aber wir haben nicht diese Bescherung vor dem Christbaum am 6. 7. Januar, sondern die Bescherung ist wirklich in der Neujahrsnacht.
Mhm. Ja, das heißt, die großen Feierlichkeiten und die Feiertage, die ruhige Zeit, die kommt dann erst noch auf Sie zu, Frau Kneißl, während wir jetzt hier in Deutschland die paar Tage frei haben und mit unserer Familie sind Sie voll am Arbeiten. Und Frau Kneißl, dann lassen Sie uns auch gerne mit unserem Jahresrückblick beginnen. Und im Zuge der Vorbereitung unseres heutigen Podcasts habe ich mir wirklich sehr schwer getan, da ein paar paar wichtige Themen herauszusuchen, denn es ist dieses Jahr unfassbar viel geschehen. Wenn wir hier beginnen im Januar diesen Jahres, Südafrika hat dort vor dem Internationalen Gerichtshof Klage gegen Israel eingereicht und das Land des Völkermordes an den Palästinensern beschuldigt und mit überwältigender Mehrheit erklärte das Gericht die Klage auch für plausibel und ordnete sofort Maßnahmen an. Diese seien erforderlich, um zu verhindern, dass Israel mit seinem weiteren Vorgehen in Gaza irreparable Schäden verursacht und die Rechte verletzt, die den Palästinensern aufgrund der Völkermordkonvention zustehen. Ja, Frau Kneißl, wie haben Sie denn die Rolle des Internationalen Gerichtshofs und auch die des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag in diesem Jahr verfolgt im Krieg im Nahost und wie hat sich auch in diesem Jahr das Bild Israels hier bei uns im Westen verändert?
Ja, rund um die israelischen Militäroperationen Gaza, Westbank, aber dann letztendlich auch diese Kriegskampagne gegen den Libanon und Syrien, wer immer hier wagte, eine kritische Stimme zu äußern, wurde natürlich in den westlichen Medien nicht wahrgenommen. Wir hatten aber in weiten Teilen der USA eine anti-israelische Stimmung, die ja fast in einen Antisemitismus umgeschlagen ist, ob in Harvard, Berkeley oder wo auch immer, in den amerikanischen Kommentaren wurde das als ein Umschlagen der Wokeness in einen offenen Antisemitismus beschrieben. Also Israel hat zweifellos in seinem Image als Underdog und als Opfer vor allem in der US-amerikanischen Wahrnehmung gelitten, nicht so in Deutschland oder Österreich, wo zum einen nicht berichtet wird und wenn berichtet wird, dann ist Israel das Opfer und nicht der Täter all dessen, was sich im Moment abspielt und mit keinem Wort der Kritik wurde auch jetzt diese neuen Gebietseroberungen auf dem Golan wahrgenommen. Also das Bild Israels ändert sich natürlich und zum einen wird Israel jetzt als eine Art militärischer Gewinner dargestellt, weil das Assad-Regime gefallen ist, weil man sozusagen meint, man hätte die Hisbollah und die Hamas besiegt und man hätte vor allem den Iran geschwächt. Das ist ja so, was man als Grundtenor in den meisten Kommentaren hört. Ich würde sagen, Israel hat einmal mehr seine eigentlichen Grundlagen, was diese Gesellschaft und den Staat ausmacht, der keine Verfassung hat, aber tief ins Wanken gebracht, weil Israel verstand sich immer als der Safe Haven, also als der Ort der Sicherheit Juden, die weltweit dem Antisemitismus ausgesetzt sind. Und das war der Holocaust, das war die schwerste Form des Antisemitismus. Aber mit diesem Anwachsen des Antisemitismus, gerade jetzt in den USA, mit der sehr dramatischen auch sicherheitspolitischen Situation in Israel und die Attacken kommen jetzt weniger von der Hisbollah aus dem Südlibanon oder Hamas-Raketen, sondern es sind jetzt Überschallraketen aus dem Jemen, die derzeit Israel beschäftigen und im Stadtgebiet von Tel Aviv aufschlagen. Also das alles ist eine neue sicherheitspolitische Situation und ich würde sagen, es ist auch viel zu früh von israelischer Seite zu jubeln und zu sagen, hurra, Assad ist weg, weil niemand hatte je ein Interesse am Verschwinden Assads, alle hatten immer ein Interesse an der Schwächung Assads. Aber die Gefahr, dass Syrien abgleitet in eine heftige innere Auseinandersetzung zwischen Dutzenden islamistischen Gangs aller Art, die dann wiederum für Unruhe sorgen im Gaza, unter den Palästinensern, das alles ist nicht auszuschließen. Also ich würde sagen, aus israelischer Sicht hat sich die Gesamtsicherheitssituation verschlechtert. Auch nach der Schwächung der Hisbollah und der Hamas. Also sicherer, ruhiger lebt man heute auf israelischem Gebiet nicht, wo immer das israelische Staatsgebiet sein mag. Und Was den IGH, den Internationalen Gerichtshof und den Internationalen Strafgerichtshof anbelangt, so ist es ja interessant, dass ein Staat wie die Republik Südafrika hier wirklich fast desperat versucht, die Normen, die in der Satzung der Vereinten Nationen festgelegt wurden, auf die man sich geeinigt hat im Jahr 1945, diese Normen wieder in Erinnerung zu rufen. Und das hat nicht die Europäische Union, das macht nicht ein Großbritannien, das macht nicht die USA, sondern das war die Republik Südafrika, das war das südafrikanische Außenministerium, das sich hier im Internationalen Gerichtshof also sehr stark gemacht hat für das palästinensische Anliegen, das sehr klar auch in seinen Gutachten die Elemente, die Kriterien vorbrachte, die für alle Welt vor Augen führen, dass Israel einen Völkermord an den Palästinensern begeht. Was den Internationalen Strafgerichtshof anbelangt, der eine andere Einrichtung ist, jüngeren Datums, der IGH ist Teil der Vereinten Nationen, ist also 1945 entstanden, als Nachfolger des Ständigen Gerichtshofs. Der Internationale Strafgerichtshof ist in den späten 1990er Jahren eingerichtet worden, auch in Den Haag. Und der beschäftigt sich mit der Verantwortung, der strafrechtlichen Verantwortung von Individuen, wenn es um Völkerrechtsverbrechen geht. Und bislang hatten wir hier viele Jahrzehnte ausschließlich ehemalige afrikanische Präsidenten, die vor das Gericht kamen. Wir hatten dann auch noch die Sondergerichte zu Jugoslawien und so weiter. Aber dass jetzt auch ein Benjamin Netanyahu per internationalen Haftbefehl gesucht wird, das hat natürlich ein neues Kapitel eingeläutet. Und wir haben es in einem unserer Podcasts ausführlich besprochen. Es wurde natürlich von der Weltgemeinschaft mit zweierlei Maß gemessen, als im März 2023 dieser Haftbefehl für Präsident Putin erlassen wurde, mit sehr fadenscheinigen Argumenten, nämlich dass Kinder aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine nach Russland verschleppt worden seien, was so nicht stimmt. Es wurden Kinder vor Bombardierungen evakuiert. Alle konnten wieder zurückkehren, wo es Familien gab, die ihre Kinder suchten. Aber jedenfalls, das war das sehr fadenscheinige Argument, um den Haftbefehl gegen Präsident Putin durchzudrücken. Da jubelte die Welt. Als es nun um Netanyahu ging und seinen Außenminister, da war wiederum großer Protest angesagt. Und das Strafregister, das man vorlegt gegenüber Netanyahu, liest sich also wie ein Thriller. Und da geht es nicht um den Fall unter Anführungszeichen der Kindesentführung. Und vielleicht, um hier einen Punkt zu bringen, es werden im nächsten Jahr 2025 größere Feierlichkeiten zur Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz stattfinden. Die polnische Regierung hat gesagt, sollte Netanyahu das polnische Staatsgebiet betreten, wird er verhaftet. Das heißt, er kann nicht zu diesen Feierlichkeiten nach Auschwitz. Auschwitz zur Erinnerung war die größte Vernichtungsmaschinerie der Endlösung, die von NS-Deutschland betrieben wurde. Und vielleicht auch zur Erinnerung für uns alle. Ja. Wir sind wahrscheinlich sowohl Ihre Generation als auch meine. Wir sind anders groß geworden, aber es waren nicht die Amerikaner, die Auschwitz befreiten. Es war die Rote Armee, es war die Sowjetunion, die Auschwitz befreite. Und wir leben ja heute in der Berichterstattung und der Meinungsmache. Europa wurde von den Amerikanern befreit. Also so bin auch ich aufgewachsen in den 70er, 80er Jahren. Und Auschwitz wurde eben von ein paar GIs befreit. Das war nicht der Fall. Es war die Sowjetunion, es war die Rote Armee, die einen gewaltigen Blutzoll zahlte. Die groteske Situation ist, wenn wir also im Frühjahr 2025 die 80 Jahre Befreiung Auschwitz haben, dann wird weder ein Vertreter der Russischen Föderation dort sein, die Befreiung machten, noch wird ein Vertreter jenes Volkes dort sein, die Insassen haben. Es werden aber sehr wohl all jene dort sein, die diese Vernichtungsmaschinerie sozusagen organisierten. Also es werden Vertreter Deutschlands, Österreichs, Frankreichs etc. dort sein. Und deren Vorväter wiederum waren die Täter von Auschwitz.
Ja, und Frau Kneißl, Sie haben jetzt eben schon über Präsident Putin gesprochen und das ist auch ein gutes Stichwort, um im Jahresrückblick ein beziehungsweise zwei Monate weiterzuschauen in den März, denn dort wurden bei der Präsidentschaftswahlen vom 15. bis 17. März, dabei wurde Amtsinhaber Wladimir Putin für die Amtszeit von 2024 bis 2030 mit 88% der Stimmen wiedergewählt. Im Westen wurde diese Wahl allerdings nicht anerkannt. Sie wurde als eine Scheinwahl betitelt. In Deutschland will man gar nicht mehr von Präsident Putin sprechen, sondern von Herr Putin, so wie auch einer unserer Sendungen hieß, Frau Kneißl. Also wie ist der Rückhalt von Putin in Russland und wie hat Präsident Putin dieses Jahr sein Land auch durch diese, ja, durch diesen Konflikt mit dem Westen auf der einen Seite und den Krieg mit der Ukraine auf der anderen Seite gebracht, Frau Kneißl?
Ja, Präsident Putin hat einen starken Rückhalt und ich selbst lebe ja jetzt in einem Dorf und es wird auch immer wieder gerne von Kommentatoren dargestellt, ja, die sozusagen einfachen Leute am Dorf, die sind. Und das spüre ich und das sehe ich allenorts. Aber ich unterrichte ja hier in einer Universität, die immer mit Deutschland, immer mit dem Rest der Welt in Kontakt stand, wo bis vor 3 Jahren noch hunderte deutsche Professoren tätig waren und wo eine offene Debatte ist, die ich in der Form eben an keiner deutschen oder österreichischen Universität in den letzten 15 Jahren mehr erleben durfte. Und hier sehe ich sehr, sehr unterschiedliche Stimmen. Ich sehe junge Leute, die sagen, wir müssen uns für unser Land stark machen. Wir müssen einen neuen Patriotismus, einen wirtschaftlichen Patriotismus verwirklichen. Wir müssen technische Souveränität erlangen, wenn es um Digitalität und so weiter geht. Also hier sind sehr, sehr viele Institute, ob im naturwissenschaftlichen Bereich oder in der Geisteswissenschaft, wo das Wort neuer Patriotismus sehr, sehr oft vorkommt. Ja. Und dann haben Sie andere, die vieles kritischer sehen, aber ich würde sagen, die kritischer Stimme waren und die gesagt haben, uns passt hier vieles nicht. Ich kann Ihnen jetzt nicht die genaue Zahl nennen, aber es geht in einige Hunderttausende, haben sich aus Russland abgesetzt Richtung Israel. Also dazu gehörte zum einen ein weiter Teil von Sängern, Schauspielern, Anna Pugacheva beispielsweise, Xenia Sobchak, Tochter des früheren St. Petersburger Bürgermeisters, ist eben auch nach Israel gegangen, ist aber jetzt wieder hier, aber hat die israelische Staatsbürgerschaft übernommen auch. Und da gab es also viele, die gesagt haben, wir wollen in Israel sein, weil Israel ist sozusagen ein friedliebendes Land. Da kamen dann einige wieder zurück. Aber die Zahl ist nicht ganz klar. Also es schwankt so etwas zwischen 600.000 und 800.000 russischen Staatsbürgern, die Russland verlassen haben. Eine unbekannte Zahl ist wieder zurückgekommen, sei es, weil sie feststellen mussten, dass Israel nicht so toll ist und nicht so friedliebend, sei es, weil sie sagten, dass ihre beruflichen Möglichkeiten in Deutschland oder Italien, beispielsweise als Mediziner, doch nicht so so üppig sind. Und ich würde mal sagen, dass diejenigen, die sich in keiner Weise mit der russischen Außenpolitik identifizieren wollten, die sind gegangen. Da war zweifellos ein Bruch da im Frühjahr 2022. Aber es gibt genug, die wiederum sagen, wir haben vielleicht nicht die richtige Entscheidung getroffen und die russischen Behörden sind hier relativ liberal und sagen, ja, wer wieder zurückkommen möchte, herzlich willkommen. Also ihr seid Russen, ihr könnt in Russland leben. Das ist so die, würde ich mal sagen, die allgemeine, wirklich sehr pluralistische Handhabung einer zweifellos schwierigen Situation, in der sich das Land befindet. Und wir haben im Großen und Ganzen eine Stimmung im Sinne von Russland muss hier muss sich gemeinsam wehren. Ja? Also es ist eine Bereitschaft für das Land zu arbeiten. Und wer das nicht auf militärischer Ebene tut, der tut dies als Unternehmer, als Arbeitgeber. Aber es ist so etwas wie ein neuer Patriotismus, zweifellos vielerorts spürbar.
Ja, Frau Kneißl, und ich kann das auch genauso bestätigen. Ich hatte Sie ja auch in diesem Jahr besucht in St. Petersburg, war für 2 Wochen vor Ort, auch beim St. Petersburg Economic Forum, bei dem wir gemeinsam waren. Und einer unserer Sendungen hieß damals Respekt und Vielfalt, denn das waren 2 ganz wesentliche Dinge, die mir dort aufgefallen sind. Zum einen der gegenseitige Respekt und zum anderen die Vielfalt der Meinungen. Und das mag für den einen oder anderen Zuhörer tatsächlich suspekt erklingen, aber ja, es gibt eine Vielfalt der Meinungen in Russland auch zu diesem Krieg und die wird auch dort ganz offen so artikuliert. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an einen Stadtführer, mit dem wir gemeinsam durch die Stadt gezogen sind und der auch diesen Krieg in der Ukraine ganz klar als ein Verbrechen verurteilte und das auch uns so ganz klar kommuniziert hat. Also das vielleicht noch als eine kleine persönliche Anekdote meinerseits und dann lassen Sie uns jetzt auch in unserem Jahresrückblick weitermachen, Frau Kneißl, denn im April hat der Iran erstmals Israel direkt angegriffen mit mehr als 300 Drohnen und zahlreichen Raketen. Allerdings wurden 99% der Geschosse laut Israel abgefangen. Zum Einsatz kamen damals mit Sprengstoff beladene drohnenballistische Raketen und Marschflugkörper. Ja, und im Oktober kam es dann erneut zu einem massiven Angriff des Iran auf israelisches Territorium, bei dem allerdings erneut ein Großteil der Raketen abgewehrt werden konnte. Ja, Frau Kneißl, wie haben Sie denn in diesem Jahr die Zuspitzung der Ereignisse zwischen Iran und Israel verfolgt?
Ja, ich erinnere mich sehr wohl an jene Samstagnacht im März. Ich war damals gerade in Jekaterinburg, oder war es April, als wir kurz darüber nachdachten, ob wir unsere Sendung sozusagen adaptieren auf diese neue Situation hin. Als es zu diesen iranischen Raketen- und Drohnenschwärmen kamen, auf die dann Israel antwortete, Iran wieder antwortete. Im Moment steht eine iranische Antwort da aus, von der ich nicht so sicher bin, ob sie kommen wird. Aber dieser alte, tiefsitzende Konflikt zwischen Teheran und Tel Aviv, den vor allem Benjamin Netanyahu immer wieder zu seiner Hauptagenda erhoben hat und den sicherlich auch an Trump vor sich ertragen wird, weil Iran ist sozusagen neben China sein Thema Nummer 1. Der Iran muss geschwächt werden. Hier ist zweifellos allerhand in Bewegung geraten und ein wesentliches Momentum, das diese Auseinandersetzung auch begleitet, ist natürlich der Hubschrauberabsturz, in dem der iranische Präsident Raisi ums Leben kam, wo ich mit dieser Distanz von einigen Monaten mir nicht mehr so sicher bin, ob das nicht ein Unfall war, weil Raisi zweifellos ein anderer Kaliber an Präsident war. Er verfügte als Klerikaler über beste Kontakte in die Revolutionsgarden hinein, in den Klerus, der die eigentliche Macht, das eigentliche Machtzentrum im Land ist. Das ist der gewählte Präsident. Das haben wir beachtet. Sehen, der war zwar kein Kleriker, aber er konnte weder im Guten noch im Schlechten viel ausrichten für den Iran. Das Machtzentrum ist beim obersten Revolutionsführer Khamenei und bei den Revolutionsgarden und alles, was sozusagen diesen Klerus sonst ausmacht. Ich möchte nicht spekulieren, aber ich habe ein wenig das Gefühl, jetzt im Dezember 2024, nach dieser massiven Schwächung des Irans, nämlich über die Zerstörung der Hezbollah im Libanon, über das Kappen der alten Versorgungswege, die der Flughafen von Damaskus zweifellos waren, die Heb in Syrien waren für den Iran. Und der Iran hat in den frühen 80er Jahren gewaltig viel Geld in Syrien hineingesteckt, gewaltig viel Geld in die Hezbollah. Und da ging es jetzt nicht nur um die Konfrontation mit Israel, sondern da ging es vor allem auch von iranischer Seite her gesprochen, um einfach eine Präsenz unter den Schiiten in Westasien zu haben, also im östlichen Mittelmeer. Das war schon unter dem Schah Pahlavi so, dass man also Geld hineinsteckte in die schiitische Unity im Libanon oder in Syrien. Und damals war man noch weit davon entfernt, von einer Auseinandersetzung mit Israel zu sprechen. Im Gegenteil, die Israelis begrüßten sogar geradezu dieses iranische Engagement ante 1979. Und daher ist das, was sich im Moment in Syrien abspielt, ist eine Niederlage für den Iran. Das kann man nicht schönreden. Und es wird auch immer mehr gemunkelt, laut der Uhr nachgedacht. Also das sieht man auf verschiedensten Kanälen, in Debatten, inwieweit man sozusagen den Iran vielleicht noch weiter schwächen möchte und könnte. Das war ja schon mehrfach der Fall, die Versuche eines Regime-Changes im Iran zu vollziehen. Ich erinnere mich an die Situation 2003, US-Intervention im Irak. Da hieß es immer wieder, next stop Teheran, next stop Damaskus. Also das wurde damals von der US-Administration unter Bush, Verteidigungsminister Rumsfeld, Vizepräsident Cheney immer wieder in diese Richtung formuliert. Und dieser tief sitzende Konflikt Israel-Iran hat natürlich mit den Ereignissen in Syrien ist in einer völlig neuen Phase. Und es ist zweifellos eine Phase, die jetzt hier und heute gesprochen zum Nachteil von Teheran ist. Wobei man aus iranischer Sicht auch anfügen muss, dem Durchschnittsiraner ist die palästinensische Frage, ist Syrien relativ Schnuppe? Also die sind wirklich mehr daran interessiert, wie es im Iran geht. Und daher bin ich mir nicht so sicher, ob die iranische Führung jetzt wirklich in die Breche springen wird, was die Lage der Hisbollah und Hamas anbelangt. Das heißt, derzeit unter den aktuellen Vorzeichen, und es ändert sich alles immer sehr, sehr rasch, nicht nur in Westasien, kann man sagen, sitzt Israel zurzeit auf einem längeren Ast. Aber natürlich kann sich alles auch wieder in eine andere Richtung drehen. Und nicht zu vergessen ist auch, dass eine Volkswirtschaft wie China nicht sehr erbaut darüber ist, was sich im Moment in Westasien abspielt, weil China will eigentlich Handel treiben und Prosperität für alle, sage ich jetzt mal etwas idealiter gesprochen. Und China hat in den letzten Jahren auch sehr viel investiert in Stabilisierung Syriens, weil sie einfach nicht zusehen wollten, wie Syrien in Schutt und Asche verfallen könnte. Und ebenso ist der Iran ein wichtiger Partner für China als Erdgaslieferant und als Absatzmarkt. Also das, was uns jetzt bevorsteht, ist wahrscheinlich eine größere Auseinandersetzung Washington versus Peking unter dem Titel Handelsbilanzdefizit und Einflusszonen. Es geht einfach darum, wer setzt sich durch als Weltmacht und wer setzt sich durch im Technologiebereich. Und da haben wir ganz, ganz kleine Auseinandersetzungen zwischen Washington und Peking. Aber natürlich auch geopolitisch gesprochen ist ein Erdgasproduzent, ist ein Markt wie der Iran, der im Moment also in einer etwas schwierigen Situation ist, kann nicht einfach so vom Tisch gewischt werden aus chinesischer Sicht. Aber sowohl Israels als auch eine Trump-Administration werden sehr viel daran setzen, den Iran weiterhin zu schwächen oder sogar vielleicht mehr zu tun.
Mhm. Ja, und der Konflikt Washington-Peking wird uns wahrscheinlich auch im nächsten Jahr noch beschäftigen, rund um den Amtsantritt von Donald Trump dann am 20. Januar. Er hat ja bekanntermaßen Marco Rubio zu seinem Außenminister erklärt, ein Falke, der China und Iran als außenpolitische Feinde oder Gegner erklärt hat. Also das dürfte uns auch im nächsten Jahr dann noch beschäftigen. Und Frau Kneißl, ich war auch bemüht darum, auch zumindest eine positive Meldung in diesem Jahr mit in unserem heutigen Jahresrückblick mit reinzubringen. Und nach kurzer Überlegung wurde mir dann relativ klar, das ist die Haftentlassung von Julian Assange gewesen. Im Juni dieses Jahres einigte sich Assange mit dem US-Justizministerium auf einen Deal, der da aussah, er wurde aus der Haft entlassen und bekannte sich auf der anderen Seite der Veröffentlichung von Militärgeheimnissen für schuldig. Dafür wurde er pro forma zu 5 Jahren und 2 Monaten Haft verurteilt, die er bereits im Gefängnis in London verbüßt hatte. Mittlerweile lebt er wieder in Australien mit Frau und Kindern und ist wohlauf. So zumindest lassen es die Bilder und die Posts seiner Frau bei Twitter vermuten. Ja, Frau Kneißl, war das womöglich auch für Sie die einzig positive Nachricht in diesem Jahr? Und was bedeutet das auch für die Pressefreiheit im Westen, Frau Kneißl?
Ja, Julian Assange wurde ja nur freigelassen unter der Maßgabe, dass er ein Dokument unterschreibt, wenn er sich gewissermaßen entschuldigt für seine Spionagetätigkeit. Also wenn man es dann auch nicht umhinbiegen will. Das Ganze erfolgte ja auf einer US-amerikanischen Insel der Basis irgendwo im Pazifik. Man flog ihm sozusagen aus London aus, der Zwischenstadt auf diesem US-Territorium. Er unterschrieb dort diese Papiere. Das war die Abmachung. Und dann durfte er sozusagen nach Australien weiter. Ich würde das in keiner Weise irgendjemandem jetzt zum Vorwurf machen und sagen, natürlich war dieser Mann völlig mürbe gemacht von Jahrzehnten der Haft und der Art und Weise, wie er behandelt wurde. Aber die Solidaritätsbewegung rund um Julian Assange war ja auch immer eine Frage, er muss von allem freigesprochen werden. Das heißt, er muss rehabilitiert werden. Und letztendlich war das ja in der Form nicht möglich. Ja, er hat seine Freiheit erlangt, aber eben unter der Bedingung, dass er diese Papiere unterschrieb. Ich verstehe, warum er es gemacht hat, ja. Aber ich würde sagen, der Pressefreiheit hat das nicht zum Vorteil gereicht. Und die USA sind hier sozusagen als die ausgestiegen, die das erreicht hatten, was sie sozusagen wollten, nämlich zu behaupten, WikiLeaks sei Spionage. Und WikiLeaks war nichts anderes als eine wirklich editierte Version der Bekanntgabe der verschiedensten diplomatischen Korrespondenzen, von denen die meisten relativ harmlos waren. Es kam nie zu irgendwelchen Massenverhaftungen von US-Mitarbeitern, also sagen wir jetzt Kontaktleuten oder auch immer V-Leuten, wie Hillary Clinton einst ankündigte. Nein, das gab es nicht, aber wir wissen heute viel besser, wie schlecht und wie banal teilweise US-Botschaften arbeiten. Aber WikiLeaks war eine legitime Form der Recherchearbeit. Viel legitimer als das, was Spiegel und verschiedenste andere sogenannte Journalistennetzwerke, investigative Netzwerke machen, indem sie Videofallen aufstellen oder sonst etwas. Aber um auf die gute Nachricht zurückzukommen, was war eine erbauliche, gute Entwicklung in diesem Jahr? Ich denke jetzt mal ganz scharf nach und versuche das vielleicht, würde ich mal sagen, es hat sich doch eine Kehrtwende abgezeichnet, was die Wokeness anbelangt. Ja? Also ich glaube, wo es in den USA begann, nämlich als wo es begann als ein als eine Art von neuer Geisteshaltung. Es war vor allem Berkeley, es waren diverse Universitätsbetriebe. Da sehen wir jetzt doch eine Rückentwicklung. Ja. Das zeichnet sich allmählich ab. In Europa wird das alles sich länger hinziehen. Aber ich habe den Eindruck, dass sich die USA gegenwärtig neu erfinden und vielleicht als gutes Element am 15. Juli, wenn ich mich recht erinnere, überlebte Trump dieses Attentat. Vielleicht wird das erfreuliche Momentum des Jahres 2024.
Ja, und ich hatte auch kürzlich in einem Interview darüber gesprochen, über die Frage, ob wir derzeit in Europa im Westen so etwas wie eine konservative Wende erleben, im Zuge des Aufstrebens sogenannter rechter Parteien wie der AfD in Deutschland, Meloni in den USA oder Trump Meloni in Italien oder Trump in den USA. All das sind Indizien dafür, dass diese woke Bewegung womöglich den Bogen doch ein wenig überspannt hat. Frau Kneißl, auch diese innenpolitischen und vor allen Dingen gesellschaftlichen Bewegungen werden uns auch im nächsten Jahr beschäftigen. Aber lassen Sie uns nochmal auf dieses Jahr zu sprechen kommen, denn es war auch ein Jahr, das von politischem Chaos und wirtschaftlichem Niedergang im Westen geprägt war. Deutschland befindet sich weiterhin in der Rezession. Wir haben hier mittlerweile 61 Firmenpleiten am Tag. Die Ampelregierung ist zusammengebrochen, die AfD befindet sich auf dem Vormarsch und das Ganze ist nicht nur in Deutschland der Fall, sondern auch in Frankreich. Frankreich befindet sich genau wie Deutschland in einer vielleicht noch viel tieferen politischen und wirtschaftlichen Krise. Im Sommer kam es zu vorgezogenen Parlamentswahlen. Die neue Regierung hielt allerdings nicht lange. Premierminister Michel Barnier ist im Zuge eines Haushaltsstreites zurückgetreten und wurde nun ganz aktuell durch François Bayrou ersetzt. Die Staatsverschuldung liegt in Frankreich bei 3,1 Billionen Euro. Ähnliches auch für Großbritannien, das sich auch in einer tiefen wirtschaftlichen und politischen Krise befindet. Also Frau Kneißl, wird dieses Jahr womöglich auch als Jahr des Niederganges des Westens in Erinnerung bleiben?
Also ich würde sagen, der Westen ist in einem Niedergang schon eine ganze Weile befindlich. Und es ist Europa, das sich selbst abschafft, oder wie das mal ein deutscher Politiker beschrieb, als Deutschland schafft sich ab, Europa hat sich in weiten Teilen abgeschafft, industriemäßig gesprochen, aber natürlich auch mit seiner Linie auf dem Schlachtfeld Ukraine, nämlich wirklich davon auszugehen, man könnte Russland auf dem Schlachtfeld besiegen, beziehungsweise wie die neue Devise seit diesem Jahr lautete, Russland darf nicht gewinnen. Und während sich die USA von dieser Überzeugung verabschiedet haben, also ich gehe mal davon aus, dass die Trump-Administration nicht aussehend eine militärische, haben offenbar Deutschland, Frankreich, Polen und auch neutrale Staaten wie Österreich weiterhin vor, Russland sozusagen auszuhebeln. Good luck. Aber Europa ist zweifellos auf dem Holz unterwegs. Und wie lange das europäische Steuerzahler noch mittragen wollen, weiß ich nicht. Also ich sehe hier nicht den Aufstand der Steuerzahler. Ich sehe hier nicht die wirklich breite Front, die erforderlich ist, um hier einen Neustart zu machen. Weil, auch wenn es immer wieder heißt, die Bevölkerung sei gegen diese einseitige Unterstützung der Ukraine, ich kann das so nicht ganz nachvollziehen, weil egal, welche der Regierungen wir uns ansehen, ich würde sagen, gute 50% in Deutschland, Österreich, Frankreich tragen diese Pro-Kriegsstimmung mit.
Mhm. Ja, wir sollen wieder kriegstüchtig werden. Das hat ja Boris Pistorius, der beliebteste Politiker in diesem Land ist, so ganz offen gesagt. Und ja, Frau Kneißl, während wir hier kriegstüchtig werden sollen, kommt der globale Süden. Die BRICS-Staaten rücken immer mehr zusammen. Der BRICS-Gipfel fand vom 22. bis 24. Oktober im russischen Kasan statt und erregte in wirtschaftlicher, politischer und auch in sicherheitspolitischer Hinsicht weltweite Aufmerksamkeit. Neben den Mitgliedern nahmen auch weitere Staatsoberhäupter an dem Treffen teil, darunter der türkische Präsident Erdogan, der auch das Interesse bekundete, die Beziehungen zur BRICS-Gruppe weiter zu vertiefen. Insgesamt waren über 20 Staatsoberhäupter und Vertreter aus 36 Ländern anwesend. Frau Kneißl, Sie wollten eigentlich auch teilnehmen, hatten dann aber einen Unfall. Darüber hatten wir auch damals gesprochen, weshalb Sie leider nicht teilnehmen konnten. Ja, Frau Kneißl, wie wurde denn auch in diesem Jahr wie wurden die Beziehungen zwischen den BRICS-Staaten auch vertieft in diesem Jahr? Wie haben Sie das verfolgt, Frau Kneißl?
Ja, BRICS ist ja weiterhin mehr ein Forum, ein Marktplatz, wo man zwar verschiedene Themen miteinander schon sehr dicht handhabt, wie beispielsweise eben auch Energiedebatten, gemeinsames Vorgehen, ich würde mal sagen, ein realistischeres Vorgehen zu der gesamten Klimawandeldebatte. Aber BRICS ist weit davon entfernt, eine Organisation mit einem Statut, mit einer eigenen Rechtsnatur zu haben. Und der russische Vorsitz, der jetzt zu Ende gegangen ist, war vor allem darauf gerichtet, BRICS sozusagen mehr auf der Weltbühne auch zu festigen. Die Staaten, die hier zusammenarbeiten, haben natürlich alle sehr, sehr unterschiedliche Interessenslagen, weil wenn auch Indien, mittlerweile ein wesentlicher Importeur russischer Rohstoffe ist und wenngleich auch China zweifellos ein ganz entscheidender Partner all der anderen BRICS-Staaten ist, aber es ist weiterhin eher so im Sinne von Freilichkeit, ja, und wie weit können wir es mit unseren anderen nationalen Interessen in Einklang bringen? Das heißt, BRICS ist vielleicht so etwas wie ein weiteres Kooperationsfeld. Daneben haben wir Regionalorganisationen, die Shanghai Cooperation Organization, nämlich die Gipfel dieses Jahr, aber technisch angeht, wie militärische und technische Zusammenarbeit in fünf Gebieten. Wir haben die Eurasische Wirtschaftsunion, in der Russland eine entscheidende Rolle spielt. Wir haben eine immer dichter werdende Zusammenarbeit in Form einer gemeinsamen Unionstaates. Das heißt, es tut sich in diesem Eurasien, Zentralasien sehr, sehr viel. BRICS ist sozusagen mittlerweile das, was Rang und Namen hat. Aber daneben, wenn man es jetzt rein rechtlich betrachtet, gibt es andere Formen der Zusammenarbeit, die auf richtigen normativen Füßen unterwegs sind.
Mhm. Ja, und Frau Kneißl, zum Abschluss unserer heutigen Sendung würde mich noch interessieren, wie Sie jetzt in das nächste Jahr blicken. Sind Sie da positiv? Sind Sie negativ gestimmt? Was ist Ihre Prognose für das Jahr 2025, Frau Kneißl?
Ich hoffe, dass ich das Leben, das ich gerade dabei bin, in Russland aufzubauen und bin dankbar dafür, dass das zwischen Dorf und Stadt möglich ist, dass ich dieses Leben weiterhin meistern kann. Es ist leider sowohl im Ausland als auch teilweise in Russland immer eine andere Wahrnehmung. Es würde das alles reibungslos und einfach hin. Es erfordert sehr, sehr viel körperlichen und sonstigen Einsatz, um unser Institut so weit gebracht, dass wir wirklich ein fixer Bestandteil in der akademischen Landschaft in Russland sind, nicht in St. Petersburg. Wir sind wirklich russlandweit tätig. Ich habe unsere Operationen bis nach Khabarovsk gebracht, in Sibirien. Aber das alles, wie gesagt, mit viel, viel persönlichem und auch wirklich mit der Betonung auf physischem Einsatz. Ich hoffe, dass ich weniger reisen muss. Ich hoffe, dass ich dazwischen einfach wieder Kraft, Möglichkeit habe, Kraft zu schöpfen. Ich bin, wie gesagt, dankbar für das kleine Zuhause auf dem Land. Ich habe die Hoffnung, dass sich vielleicht so manche Front, militärische Front, wieder auf eine diplomatische Gesprächsebene verschieben lässt. Aber das alles kann nicht unter dem Titel Einfrieren von Konflikten passieren. Niemand hat ein Interesse in Russland, etwas einzufrieren. Es müssen Dinge gelöst werden. Es ist viel passiert in der Ukraine. Und die Zuversicht nehmen können, um so etwas wie Aussöhnung wieder zu ermöglichen. Und ich kann hier nur Tribut zollen dem, was ich in Russland wieder erlebe, nämlich Menschlichkeit, eine Wärme, eine Güte. Und es ist und das ist nicht etwas, das jetzt erst begonnen hat. Russland will die Weltherrschaft. Nein, Russland hat ein Riesenland zu verwalten. Russland hat keine Interesse an mehr Gebieten, sondern will eben, hat ein anderes Konzept. Und Sie haben es gesehen, dass die Idee der Druschba, der Freundschaft, das ist das außenpolitische Konzept Russlands immer wieder gewesen. Und es geht eben nicht im Sinne dieses zynischen realpolitischen Interessenspolitik zu betreiben, bis im Angriffskriegen, die ja der Westen im Süden, sondern auch im Osten immer wieder vom Zaun gebrochen hat. Also möge das, was derzeit noch in Schützengräben stattfindet, möge das an Gesprächstischen wieder stattfinden und möge eine wirkliche Lösung dann herauskommen. Es können nicht diese Konflikte eingefroren werden. Es muss gelöst werden.
Frau Kneißl, das sind starke abschließende Worte für unseren letzten Podcast in diesem Jahr, für unsere 100. Folge, ausgerechnet heute hier an diesem Tag, dem letzten Podcast. Frau Kneißl, haben Sie vielen Dank für Ihre bewegenden Worte, für Ihre kompetente Einschätzung und ich wünsche Ihnen jetzt noch alles Gute, viel Spaß und viel Freude, viel Erkenntnisfreude mit Ihren Studenten und ich freue mich dann, wenn wir uns im neuen Jahr dann wiedersehen, wenn Sie dann wieder womöglich in Ihrem kleinen Dorf in der russischen Provinz sind und ich auch an einem neuen Ort im Süden Deutschlands mich befinden werde. Haben Sie vielen Dank und einen guten Rutsch ins neue Jahr, Frau Kneißl.
Ja, den wünsche ich Ihnen auch, lieber Flavio, Ihnen und Ihrer Familie. Alles, alles Gute. Und ich habe mich riesig gefreut, dass es in diesem Jahr möglich war, dass Sie nach Russland kamen. Ich hoffe sehr, dass Sie im Sommer vielleicht ins kleine Dorf kommen können, weil Sie kennen zwar jetzt St. Petersburg und auch nicht Moskau. Und von Moskau sind es dann nur 5 Stunden. Das ist ein Katzensprung. Ich hole Sie ab und wir treffen uns dann im kleinen Dorf. Und der Russische ist etwas ganz, ganz Großes. Der entschädigt für diese wirklich langen Winter.
Ja. Ja, ich hoffe mal, dass ich das im nächsten Jahr hinbekomme. Wir werden sehen, was das nächste Jahr alles bringen wird. Vielleicht ja eine weitere Reise nach Russland auch für mich. Und ja, jetzt bedanke ich mich auch ganz herzlich bei Ihnen, liebe Zuhörer, dass Sie in diesem Jahr mit dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten hier aus unseren Gesprächen doch die ein oder andere Erkenntnis für Ihren Alltag, für Ihre Gespräche mit Ihren Freunden und Bekannten mitnehmen. Und jetzt wünsche auch ich Ihnen alles Gute, einen schönen Sonntag und vor allen Dingen dann in der nächsten Woche einen guten Rutsch ins neue Jahr. Alles Gute Ihnen und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.